Als wir uns mit den Predigern gefragt haben oder entschieden haben, dass wir über die Frucht des Geistes predigen, da habe ich schon gleich gewusst, die Auswahl wird nicht einfach. Also irgendwie war das klar, jeder nimmt irgendwie eine Frucht oder ein Merkmal dieser einen Frucht. Und als dann Andreas gesagt hat, er nimmt die Liebe, bleiben noch 8 weitere Punkte übrig. Und als dann Peter gesagt hat, er nimmt den letzten Punkt, habe ich immer noch genug Auswahl an Punkten. Wir haben immer noch die Freude, den Frieden, den Langmut, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Sanftmut, die noch zur Auswahl standen. Und vielleicht sitzt einer von euch hier und er hofft, bitte, er hat die Langmut genommen. Langmut ist etwas, womit ich mich beschäftige, worüber ich was hören will. Und der andere, der hofft, von der Güte etwas zu hören. Ein anderer hofft, dass ich vielleicht alle anderen Punkte abdecke, die Peter und Andreas nicht sagen. Oder Freundlichkeit und Treue, die ihn gerade beschäftigen. Doch ich habe mich für die Punkte, ich habe 2 genommen, Freude und Friede entschieden, weil diese eine enge Verbindung zueinander haben. Und nur weil wir alle anderen Punkte nicht genommen haben, bedeutet das nicht, dass sie irgendwie weniger wichtig sind oder eine geringere Bedeutung im Leben haben oder auch in unserem im christlichen Wandel oder dass sie uninteressant für uns sind. Wir haben eine Gemeindefreizeit. Lasst uns die Zeit nutzen, auch über die Punkte zu reden, die vielleicht gar nicht gepredigt werden. Fragen, die ihr habt, auch in die Kiste zu werfen, über die Punkte, die eben nicht genannt werden oder über die wir nicht reden. Also lasst uns die Zeit nutzen, um auch in der Frucht des Geistes uns miteinander zu ermutigen, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und Andreas hat gestern eben uns herausgefordert mit der Predigt über die Liebe. Die Liebe, die als erstes Merkmal oder als erste Gnade oder Eigenschaften, ich habe es gestern in der Andacht erwähnt, viele Ausleger benutzen da verschiedene Begrifflichkeiten zu dieser einen Frucht. Und von der Liebe haben wir gehört. Und aus der Liebe fließen natürlich alle anderen Punkte. Manche haben es vielleicht sogar schon gehört, später am Abend in der Stube, wo wir noch waren. Es gibt Ausleger oder Übersetzer, die machen Liebe, Doppelpunkt. Also die Frucht des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt. Und dann kommt alles andere daraus. Und wir wissen, dass der Apostel Paulus vom Heiligen Geist inspiriert natürlich diese Liste aufgeschrieben hat. Und Andreas hat doch gestern gesagt, es ist keine vollständige Liste. Es ist eigentlich das Zeichen für ein ganzheitliches christliches Leben. Und wenn man so eine Liste hat, dann kommt natürlich die Frage, was meint der Apostel Paulus mit der Freude? Über welche Freude spricht er hier oder hat er im Sinn, als er das schreibt? Ist es die Freude über die Errettung? Allein wenn wir in der Bibel mal suchen nach dem Wort Freude, dann finden wir 402 Treffer. Und wir sehen von Anfang an Freude, die wir von Gott bekommen. Wir sehen aber auch eine andere Perspektive auf die Freude, die Aufforderung von Freude und vielen weiteren Punkten, wie zum Beispiel im Philipperbrief. Freut euch oder die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder wenn wir den Begriff oder das Merkmal Frieden nehmen, über welchen Frieden schreibt hier der Apostel Paulus? Meint ihr den Frieden, den wir als Christen mit unserem Schöpfer Gott haben? Oder ist es der Frieden, den wir vielleicht unter uns Christen haben sollten? Oder vielleicht ist es auch der Frieden, den wir mit jedem Menschen auf dieser Erde haben sollten und suchen sollten. Und wenn wir natürlich so ein Wort nehmen, so ein Merkmal und dadurch ein Wortstudium beginnen, wie zum Beispiel Frieden, dann finden wir in der Bibel ein vielfältiges Konzept zu diesem Thema Frieden. Lass uns nochmal in den Predigttext schauen oder in die Frucht des Geistes schauen, in unserem Galaterbrief. Schlagt mit mir also gemeinsam auf eure Bibeln, wenn ihr dabei habt. Ihr könnt auch eure Smartphone-Bibel-Apps starten und gemeinsam nochmal lesen. Lasst uns doch mal lesen. Und ich denke, es ist gut, wenn wir immer und immer wiederholen, sodass es auch hängen bleibt und wir daraus natürlich nur einen Nutzen schöpfen. Galater 5, Vers 13 bis 26. Lasst uns gemeinsam lesen. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und jetzt Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leeren Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Die Auswahl oder das Thema, das Predigtthema war diesmal einfach formuliert: die Frucht des Geistes, Freude und Frieden. Und wir, also ich habe da natürlich zwei Punkte in meiner Predigt. Der erste Punkt ist natürlich die Freude, die wir uns anschauen werden, und der zweite Punkt ist der Frieden, den wir aus dem Predigttext oder aus der Stelle haben. Freude und Frieden. Und Johannes Calvin sagt zu dem Punkt oder zu dem Merkmal Freude: Freude hat mit der Veranlagung der eigenen Persönlichkeit zur Fröhlichkeit zu tun. Also der Veranlagung, dass wir, die neue Veranlagung, die wir haben durch den Heiligen Geist. Zur Fröhlichkeit. Und R.C. Sproul sagt in seinem Kommentar Folgendes zu dem Punkt. Er ist da ganz deutlich. Er sagt, einfach ausgedrückt: Der Heilige Geist ist kein Miesepeter. Er ist kein Griesgram. Wenn der Heilige Geist in einem Christen wohnt, dann verändert er den Christen immer mehr in das Abbild Jesu Christi. Und so ist das Ergebnis davon, dass ein Christ eine fröhliche Person ist. Gerade das Zitat von Johannes Calvin ist interessant. Ich weiß nicht, hast du schon mal ein Bild von Johannes Calvin gesehen? Wenn man nach Bildern googelt, oder sie sieht, dann hat man den Eindruck, dass er ein bisschen griesgrämig auf diesen Bildern ist. Und ich denke, wir haben vor 2 oder 3 Jahren in Missional Ware so Skulpturen gekauft. Da gab es mal so eine Aktion, 2 Skulpturen eben zum günstigsten Preis oder günstigeren Preis. Und da war ein Set Spurgeon und Calvin. Und die Hanna von Christian, die wollte für Christian den Spurgeon zu Weihnachten kaufen und die Christina den Calvin. Und so haben sie das Set gekauft. Und als ich dann beide bekommen habe, dann habe ich die angeschaut und dachte, Calvin will ich nicht so gern da stehen haben, weil die Kinder können ja Angst kriegen, weil er guckt so streng, so ernst. Ich habe mich für Spurgeon entschieden und Christian hat den Calvin genommen, mit Freude. Wenn Calvin über das Thema spricht, über das Thema Freude, gerade in diesem Kontext des Galaterbriefes, dann benutzt er das Wort Heiterkeit. Und das ist schwer vorzustellen, wenn man so ein ernstes Bild von ihm hat. Doch über was oder wieso bringt der Heilige Geist in uns Christen eine Freude hervor? Die Freude, die wir als Christen haben, sie kommt aus der Tatsache oder sie gründet sich in der Wahrheit, dass Jesus Christus durch sein Leben und Sterben und seine Auferstehung den Sieg erzwungen hat oder den Sieg bekommen hat. Jesus selbst sagt uns in Johannes 16,33: In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes, oder andere Übersetzungen sagen, freut euch, ich habe die Welt überwunden. Jesus Christus hat die Welt überwunden und den Sieg gebracht. Und der Apostel Paulus, wenn er über die Freude schreibt, dann ist es keine oberflächliche Haltung der Freude. Es ist keine künstliche Freude, die wir oft von anderen Christen hören oder vielleicht sogar an ihnen sehen. Ja, wir sehen eine leichte, eine oberflächliche Freude, immer ein Lächeln aufgesetzt, obwohl sie überhaupt nichts zum Lachen haben. Ja, es ist heute in der Welt viel Schauspielerei über die christliche Freude in den Menschen zu sehen. Und so hört man auch sehr oft, dass Christen, sie sollen sich immer freuen und fröhlich sein. Und aufgrund dieser, ich sag mal, Auslegung legen viele Christen eine Maske ab oder spielen ein Schauspiel etwas den anderen Menschen vor. Und so nehmen andere Menschen den christlichen Glauben als eine Art Droge, als eine Art Betäubungsmittel wahr. Es wirkt unaufrichtig, es wirkt oberflächlich und Menschen stoßen sich sogar manchmal daran ab. Doch was hier der Apostel Paulus zu diesem Punkt Freude sagt und was Calvin auch so schön ausgelegt hat, ist ein wichtiger Punkt, den du verstehen solltest. Es geht hier um die Freude, die wir als Braut Christi mit unserem Bräutigam haben bei der Hochzeit. Wir freuen uns, wir sind auf einem Fest und in erster Linie wird gefeiert, und zwar der Sieg Jesu Christi. Und wir sind seine Braut. Gerade bei Sportevents, wenn du ein Fan von einem Team bist und das Team gewinnt, ein Fußballspiel, ein Tennisspiel oder ein Footballspiel, und du bist ein Anhänger dieses Teams, dann freust du dich. Du hast eine Freude. Es ist ganz interessant, wenn man Menschen beim Fußballspielen zuschaut und das Team, das man favorisiert oder wo man Fan ist, schießt sein Tor. Die Menschen stehen auf, sie jubeln, sie rennen vielleicht sogar im Zimmer herum. Und ich denke, wir als Deutsche, wir vergessen nicht das Fußball-Endspiel in der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Als Mario Götze das Tor geschossen hat und Deutschland Weltmeister geworden ist. Und ich glaube, die meisten Deutschen oder vielleicht sogar alle Deutschen, sie haben sich gefreut, sie haben gejubelt, als ob gerade etwas in ihrem Leben sich großartig verändert hat. Menschen haben getanzt und gefeiert. Natürlich hat sich etwas verändert. Deutschland ist Weltmeister geworden. Aber sind wir ehrlich, wir haben keinen Feiertag dadurch mehr bekommen. Der Grund für die Freude der Deutschen war der Sieg des deutschen Teams. Und so ähnlich ist natürlich oder ist es auch bei uns Christen. Wir haben einen Grund zur Freude, aber unsere Freude gründet sich nicht in irgendeiner vergänglichen oder weltlichen Freude über einen Sieg eines Fußballteams oder eines Football oder eines Handballspiels. Unsere Freude als Christen gründet sich in der Wahrheit, dass Jesus Christus die Welt überwunden hat. Jesus Christus hat den Tod besiegt. Er ist der Sieger. Und der Heilige Geist bringt diese Wahrheit in jeden Christen in Erinnerung und gibt uns als Christen die Fähigkeit, uns zu freuen. Und Paulus selbst zeigt es uns im Neuen Testament. Wir lesen es im Philipperbrief, als Paulus darüber schreibt oder die Philipper auffordert, freut euch, abermals aber sage ich euch, freut euch. Und er selbst berichtet dann von seiner schwierigen Zeit, die er gelitten hat. Inmitten von schwierigen Umständen freut sich Paulus, weil seine Freude sich nicht in seinen Umständen gründet, sondern auf die Wahrheit über den erlangten Sieg Jesu Christi. Doch die Wahrheit über die Freude, die der Geist in uns hervorbringt, bedeutet nicht, dass wir keine Tragödien haben oder dass wir in Tragödien uns freuen. Es bedeutet nicht, dass wir Schadenfreude haben, wenn jemand irgendetwas zustößt und wir freuen uns darüber. Wir Christen wissen ganz genau, wie man weint. Wir Christen wissen ganz genau, wie man trauert, wie man leidet. Und wir Christen erleben auch Verluste. Aber die Frucht des Geistes, Freude, ist in uns. Und sie wächst durch das Wirken des Geistes immer mehr. Und keiner kann uns diese Freude wegnehmen. Es ist keine vergängliche Freude, die eben durch Umstände dir weggenommen werden, weil nämlich diese Freude sich in das vollkommene und vollbrachte Werk Jesu Christi gründet. Doch Doch was bedeutet das jetzt nun für dich persönlich? Kennst du die Geschichte im Neuen Testament, als Jesus seine Jünger losschickt auf eine Mission? Und er rüstet seine Jünger aus, mit der Macht Wunder zu tun. Und die Jünger hatten also diese Vollmacht von Jesus Christus bekommen. Und stell dir vor, du wärst einer von ihnen. Du kommst in eine Stadt und du siehst einen Menschen, der mit einem Dämon besessen ist. Und du sagst zu dem Dämon, fahre aus. Oder du siehst auf deinem Weg in dieser Mission einen Taubstummen. Und du sagst, er soll wieder hören und sprechen können. Wie würdest du dich dabei fühlen, eine solche Vollmacht zu haben? Wir sehen es an den Jüngern. Als die Jünger zurückgekommen sind zu Jesus, so haben sie eine Freude. Sie freuen sich über diese Dinge, die sie gesehen haben, die sie selbst ausgeführt haben. Wir lesen das in Lukas 10, Vers 17. Und dort steht, Lukas 10, Vers 17, die 70 aber kehrten mit Freude zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und wisst ihr, wie Jesus darauf den Jüngern begegnet? In Vers 20 lesen wir, doch nicht darüber freut euch, dass euch Geister untertan sind. Und jetzt nennt er uns die Grundlage der Freude. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wenn ein Christ in der Gnade wächst, wenn die Frucht des Geistes in seinem Leben wächst, dann fängt der Christ an zu verstehen, um was er sich oder was die Grundlage seiner Freude ist. Und er sieht die Quelle seiner Fröhlichkeit. Und das ist das, was Calvin meint, eine fröhliche Grundeinstellung oder eine Heiterkeit. Der Heilige Geist wirkt in dir diese Freude, die Frucht der Freude. Und es ist keine vergebliche Freude über etwas Materialistisches. Es ist keine Freude über irgendeinen Menschen. Die Freude, der Heilige Geist in dir wirkt, ist eine Freude. Und selbst im Himmel wird diese Freude noch da sein. Wir werden uns im Himmel noch über das Erlösungswerk Jesu Christi freuen. Und dort uns, dort jubeln über das vollbrachte Werk Jesu Christi. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns über materielle Dinge nicht freuen sollen oder dürfen. Wir dürfen uns über ein neues Auto freuen. Wir dürfen uns über Menschen freuen. Doch wenn der erste Kratzer in dem Auto drin ist, dann ist die Freude vorbei. So ist es bei mir gewesen. Ich habe mir ein Audi gekauft und ich habe mich riesig gefreut. Endlich mal ein ordentliches Auto, ein Quattro gerade hier im Schwarzwald mit gut PS. Doch die Freude ging so lang, bis eins meiner Kinder mit irgendeinem Stock angefangen hat, da rumzukratzen. Und dann war es nur noch ein Fahrzeug. Es war nur noch ein Ding, das man benutzt hat, um von A nach B zu kommen und Sachen zu erledigen. Wir dürfen uns natürlich auch über andere Menschen freuen. Ja, gerade über unsere Kinder, da freuen wir uns natürlich riesig. Die machen witzige Sachen. Bei den Älteren ist es manchmal so, dass wir auch traurig über ihr Verhalten sind. Doch wenn ich an Aaron denke, unseren Jüngsten, dann habe ich eine Freude, weil selbst wenn er sich ärgert und man wickelt ihn, dann schafft er es immer noch ab und zu einen anzulächeln und man freut sich. Wir können es auch gern ausprobieren, er schläft zwar gerade, aber wir können uns aber natürlich auch über unseren Ehepartner freuen. Ich freue mich auch über meine Ehepartnerin Christina. Oder wir können uns über Freunde freuen. Doch die Freude über diese Dinge gilt nicht ewig. Kinder werden groß und Kinder verletzen einen oder verletzen die Eltern. Ehepartner und Freunde, sie verletzen oder enttäuschen auch einen. Und so ist die Freude, die man hatte, schnell wieder dahin. Natürlich kommt sie auch schnell wieder. Doch die Freude, von der Paulus hier schreibt im Galaterbrief, die der Heilige Geist uns hervorbringt, gründet sich in dem Wesen Gottes, dass er unveränderlich ist und dass er in Jesus Christus das Erlösungswerk vollkommen vollbracht hat. Über diese Freude spricht der Apostel Paulus hier. Die Bibel verspricht uns kein schmerzfreies Leben. Die Bibel verspricht uns nicht ein Leben frei von Krankheit oder von Leid. Und manche kennen es schon, sie haben Tragödien erlebt und weitere Tragödien werden kommen. Tränen werden fließen. Doch egal, was in unserem Leben passiert, der Grund Jesus Christus bleibt bestehen und das, was er am Kreuz vollbracht hat. Und diese Freude wirkt der Heilige Geist in den Kindern Gottes. Mit dieser Freude oder die Freude, die aus der Liebe natürlich entspringt, sehen wir auch die Frucht des Friedens. Manche Theologen oder Ausleger haben probiert, diese neun Merkmale in drei Gruppen einzuteilen. Die Liebe, die Freude und der Frieden, das sind Eigenschaften, die Gott hat oder die eben so eine Gottesähnlichkeit oder ja, die der Heilige Geist in uns hervorwirkt in Bezug auf Gott. Dann sehen wir die nächste Gruppe, die Langmut, die Freundlichkeit und die Güte. Und wenn wir die Begriffe anschauen, dann sehen wir, das hat was mit Mitmenschen zu tun, langmütig gegenüber anderen zu sein. Oder freundlich oder gütig zu ihnen zu sein. Und die letzte Gruppe konzentriert sich Treue, Güte und Selbstbeherrschung auf den inneren Menschen. Und das ist eine Hilfe für euch, um die Punkte zu merken. Wir können es gern gemeinsam probieren. Die ersten Eigenschaften werden sozusagen, oder es geht um Gott, die Liebe, die Freude und der Frieden. Dann die Eigenschaften mit dem Menschen, die Freundlichkeit, die Langmut, die Güte. Und dann nach innen die Treue zum Wort, zur Wahrheit, die Güte und die Selbstbeherrschung. Wenn wir jetzt über den Frieden sprechen, so darfst du natürlich nicht vergessen, dass das Thema Friede ein großes Konzept in der Bibel ist. Wenn ich dich also fragen würde, was sagt die Bibel alles über Frieden, dann denke ich, du brauchst viel mehr als 5 Minuten, um jedes Konzept, das die Bibel uns bringt, auch zu beschreiben. Gerade wenn wir im Alten Testament anfangen. Vielleicht weiß einer von euch, was das biblische Wort, was die Juden sich damals zugesprochen haben, was das Wort Friede bedeutet. Ich denke, die Erwachsenen wissen es mehr als die Kinder.
Shalom.
Shalom, damals auch gehört, genau. Für die Juden war dieses Wort sehr wichtig. Ich denke, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist heute noch eine Grußform für die Juden oder eine Abschiedsform bei den Juden. Shalom Aleichem, wenn ich es richtig jetzt ausdrücke, Friede sei mit dir. Und die Antwort eines anderen Juden darauf, Aleichem Shalom, auch mit dir Frieden. Also sie haben nicht gesagt Hallo und Tschüss, wie wir es heute hören, sondern sie haben gesagt Friede mit dir und auch mit dir der Friede. Und überall, wo die Juden sich sehen, am Markt, wo sie sich begegnen, da hörst du Friede, 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 Friede. Und der Grund, warum die Juden das gesagt haben, war der Wunsch nach dem Schutz vor der Verwüstung durch einen Krieg. Jeder von euch, der das Alte Testament liest, der wird feststellen, dass Gottes Volk sich oft im Krieg befunden hat. Wir sehen oft, dass sie kämpfen mussten. Gerade in den Samuel-Büchern finden wir oft das Volk Gottes im Krieg. Entweder sie wurden angegriffen von den Feinden der Philister und sie haben sich verteidigen müssen, oder sie selbst, auch im Josua-Brief, mussten das verheißene Land einnehmen und haben gekämpft. Und selbst bei der Verheißung in Josua oder in dem Buch Josua, wo wir lesen, da hatte das Volk nicht immer einen Sieg. Durch die Sünde von Ahas haben sie eine Niederlage von Ai bekommen oder von der Stadt. Und so war das der Wunsch eines Juden im Alten Testament, einen Schutz zu haben vor der Verwüstung der Feinde, denn sie waren ständig im Krieg. Das ist ein Teil des Friedens, den wir in der Bibel finden. Der Friede von den tatsächlichen Feinden von Israel. Doch über diesen Frieden schreibt nicht der Apostel Paulus in dem Galaterbrief. Ein anderer Punkt, den die Bibel mit dem Punkt Friede zeigt, ist die Wahrheit über die Errettung des Menschen. Der Friede wird dann als Synonym für die Errettung gebraucht im Wort Gottes, weil der Friede nämlich einen Zustand beschreibt, der zwischen zwei Parteien sich verändert hat. Vorher waren zwei Parteien im Krieg zueinander und der Frieden verändert den Zustand dieser Parteien zueinander. Sie sind nun im Frieden zueinander. Und diese zwei Parteien, die uns das Wort zeigt, ist einmal der sündige Mensch und auf der anderen Seite der gerechte und heilige Gott. Und die Bibel sagt, dass die Menschen von Natur Kinder des Zorns sind oder waren, wenn wir Christen ansprechen, so waren wir Kinder des Zorns. Und was bedeutet diese Aussage der Bibel, dass Kinder oder der natürliche Mensch gegen Gott ist? Jeder Mensch, der kein Kind Gottes ist, steht in Feindschaft zu Gott. Er ist in Feindschaft zu Gott und er kämpft gegen Gott und sein Wort in seiner gefallenen Natur. Und nicht nur das, sondern der gefallene Mensch steht auch in Feindschaft zu seinen Mitmenschen. Er ist entfremdet zu seinen Mitmenschen. Und so ist jeder von uns geboren und aufgewachsen in einer Atmosphäre des Kriegs. Natürlich nicht, wie wir einen Krieg uns heute vorstellen, mit Waffen. Die Waffen sind ruhig, aber wir stehen in der Atmosphäre des Kriegs, wenn wir keine Kinder Gottes sind, mit dem heiligen Gott. Dein Herz ist im Krieg mit Gott, wenn du nicht an ihm glaubst und an sein vollkommenes Erlösungswerk. Und dein Herz ist im Krieg mit den Mitmenschen. Und das ist nicht etwas, was ich mir jetzt ausgedacht habe. Und ich sage das nicht, um euch zu demütigen, um euch zu verletzen oder um euch fertig zu machen. Das ist das, was wir in der Bibel, im Gottes Wort finden. Das ist das, was Gott heute zu dir sagt durch sein Wort. Der Apostel Paulus schreibt zwei oder einige Verse weiter vor, Galater 5, Vers 19, haben wir gelesen, offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Und das sind die Werke, die ein Ungläubiger oder ein natürlicher Mensch tut, der noch nicht an Gott glaubt. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit und alle anderen Dinge, die der Apostel Paulus hier erwähnt. Das Interessante ist, wenn wir am Ende von Vers 21 schauen, dann sagt er, welche solche Dinge tun oder dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und vielleicht hast du, wenn du den Text liest, dir mal die Frage gestellt, kann ich jetzt als Christ, weil ich diesen Text lese und im Streit mit einem Menschen bin, mein Erbteil am Reich Gottes verlieren? Und das ist nicht die Wahrheit, wie wir in der Bibel sie finden. Wir sind oder unsere Rettung gründet sich in dem gerechten Werk Jesu Christi. Hier geht es, was der Apostel Paulus meint, um einen Gewohnheitsmensch. Ein Mensch, der von Natur aus so ist. Ich habe mal vor einigen Monaten in einem Table Talk Magazin, also von Legionnaire Ministries, von Arthur Sproul, einen Beitrag gelesen über die Gnaden, die Gott uns gegeben hat. Und dort erwähnt der Autor, dass der Glaube, das Gebet auch eine Gnade ist, die Gott uns gegeben hat. Und er schreibt dort, wir Christen haben oft, oder wir fragen uns, warum wachse ich so wenig in der Heiligkeit? Warum werde ich nicht Christus ähnlicher? Und er nennt einen Punkt, es gibt natürlich verschiedene Aspekte, aber er nennt einen Punkt, dass wir Christen gar nicht dafür beten. Wir beten nicht dafür, dass Gott uns in Heiligkeit verändert. Und überführt von dieser Wahrheit habe ich natürlich angefangen, auch dafür zu beten, dass Gott mich in Heiligung wachsen lässt. Und so sind einige Tage vergangen, und ich habe festgestellt, wenn ich jetzt zurückschaue, dass in der Zeit danach ich mit meiner Frau Christina sehr oft Auseinandersetzungen hatten. Dinge, die ganz unwichtig waren, nicht mal der Rede wert, haben uns dazu geführt, dass wir darüber diskutiert haben und wir keine Einigung gefunden haben. An erster Stelle. Das bedeutet nicht, dass wir keine Christen sind. Unser Wunsch ist es, dass wir uns gegenseitig ermutigen, Christus ähnlicher zu werden. Doch der Heilige Geist offenbart uns gerade in solchen Situationen die Sünde, die wir noch haben. Ja, wir haben Rechthaberei in uns gesehen oder ich in mir. Das Wichtigtun, auf meinen Punkt bestehen, diskussionsfreudig zu sein, zu denken, ich bin auf der besseren Seite, ich kann das Ding gewinnen. Doch mein genereller Wunsch ist es, dass ich und meine Frau uns natürlich nicht streiten, sondern dass wir uns gegenseitig zu guten Werken anleiten, so wie wir es in der Bibel finden, und uns dadurch ermutigen, die Hand reichen, um Christus ähnlicher zu werden. Und so wirkt der Geist und offenbart in uns die Sünde, mit der wir noch kämpfen, um damit wir sie ablegen können. Aber deswegen verlieren wir nicht unser Erbteil, wenn wir mit solchen Sünden zu kämpfen haben. Wie gesagt, es geht um eine Gewohnheit, die der Mensch hat. Es geht um eine generelle Grundeinstellung, um eine kontinuierliche Ausführung dieser Gewohnheit. Ja, ein natürlicher Mensch, er ist eigentlich darauf gerichtet, dass sein Wille ausgeführt wird. Dass alle Menschen sich danach richten. Er ist bereit, auch mit anderen Menschen zu streiten, dass er das bekommt, was er will. Es geht ihm darum, dass er das Beste bekommt. Und die Bibel beschreibt uns einen solchen Menschen, die Bibel sagt uns in 1. Mose 8, 21, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Auch Paulus schreibt es im Römerbrief, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und weiter schreibt er ab Vers 10 bis 18 und beschreibt eigentlich diesen natürlichen Menschen, ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, an Jesus Christus. Und selbst im Epheserbrief, Andreas hat es uns gestern erwähnt, Epheserbrief Vers 2, da schreibt natürlich Paulus an den Christen, ja, an eine Gemeinde im Epheser, in Ephesus, und er sagt, auch ihr, die ihr geistlich tot wart. Christen waren geistlich tot, sie sind lebendig. Doch die Menschen, die nicht an Gott glauben, sie sind geistlich tot in ihrer Übertretung und Sünde. Und sie leben gemäß dem Weltlauf dieser Welt. Und an vielen weiteren Bibelstellen beschreibt uns das Wort Gottes den natürlichen Menschen. Doch hier hört die Bibel nicht auf. Wir finden nicht einfach nur eine Beschreibung des natürlichen Menschen oder seinen Zustand, sondern die Bibel spricht auch über den Frieden, das große Konzept der Gnade Gottes, die du bekommen kannst durch den Glauben und das aus Gnade an Jesus Christus. Es ist das große und wichtige Thema der Versöhnung im Wort Gottes. Genau das finden wir auch in der Bibel. Und es nimmt den großen oder den wichtigsten Part ein, das Thema Versöhnung. Menschen bekommen oder Sünder, Menschen, die in Feindschaft zu Gott stehen, bekommen durch das Blut Jesu Christi und das Werk Jesu Christi Versöhnung mit dem heiligen und gerechten Gott durch das Wirken des Geistes, indem er ihnen Glauben und Gnade schenkt. Und als Mensch kannst du die Versöhnung nur verstehen, wenn du weißt, dass es eine Entfremdung gibt oder gab. Wenn du weißt, dass du im Krieg mit Gott bist oder warst. Es kommt der große Tag des Gerichts und wir werden Rechenschaft ablegen vor Gott. Und wenn du nicht in Frieden mit Gott stehst, so wirst du in das Feuer geworfen werden. Darüber ist die Bibel klar. Doch der Apostel Paulus, derselbe Apostel, schreibt einen Brief an die Kolosser in Kapitel 1, Vers 19 und 20, denn es gefiel Gott, in ihm, und damit meint er Jesus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden macht, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Oder im gleichen, oder im Epheserbrief, der gleiche Apostel schreibt in Kapitel 2, Vers 4, eigentlich bis 10 geht es, er sagt dort, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, die Liebe, haben wir gestern gehört, mit der uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr rettet. Denn aus Gnaden seid ihr rettet, sagt in Vers 8, durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Lass es der Friede, den du als Mensch brauchst, der Friede, der durch den Glauben und das Erlösungswerk Christi kommt. Es ist der Friede, den wir Kinder Gottes haben durch die Versöhnung, die schon stattgefunden hat am Kreuz von Golgatha. Paulus sagt uns im Römerbrief 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der wichtige Frieden, von dem die Bibel spricht. Das ist der Frieden, den Gott uns durch Jesus Christus zuspricht, durch sein Erlösungswerk und das durch Glauben. Natürlich kommt jetzt die Frage, ist das der Frieden, den Apostel Paulus meint? Und ihr denkt, oder der eine denkt, das könnte schon sein, weil ich jetzt ganz schön viel Zeit darauf verwendet habe, diesen Frieden euch nahezubringen. In erster Linie ist es nicht das der Frieden, den Paulus hier meint. Es geht um den Frieden zu den Mitmenschen. Aber natürlich wollte ich trotzdem meine Zeit nutzen, über die Versöhnung zu sprechen, über das Konzept des großen Friedens, des ewigen Friedens, den wir haben, den Gott uns den Kindern gegeben hat. Denn bevor wir als Christen den Frieden zueinander ausführen können, müssen wir erst in Frieden mit Gott stehen. Und jedem muss klar sein, dass er in Gott mit Frieden steht. Und wenn wir diesen Frieden haben, einen Frieden mit unserem heiligen, gerechten Gott, dann wirkt der Geist in uns Frieden zu den Mitmenschen, von denen Paulus hier schreibt. Denn wenn der Heilige Geist in einem Christen wohnt, und er wohnt eben bei den Christen durch den Glauben, dann wirkt er eine Veränderung in ihm. Er verändert ihn, wie anfangs schon gesagt, er macht ihn Christus ähnlicher. Und dadurch fangen wir auch an oder sind wir fähig, Mitmenschen zu lieben. Natürlich nicht in vollkommener Weise. Und Johannes Calvin sagt, ich möchte ihn zitieren, das Gegenteil der Frucht des Geistes Frieden ist der streitbare Geist, der Geist des Streits. Doch eine Person, die in der Gnade wächst, ist eine Person, die den apostolischen Auftrag, den Paulus selbst in Römerbrief 12, Vers 18 uns gibt, er will sie ausführen. Er nimmt ihren Auftrag ernst. Er sagt dort, Römer 12, Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit Menschen Frieden. Und zwar Frieden zu den Nachbarn, wenn gerade der Fußball 25 Mal rübergefallen ist und der Nachbar den Ball nicht mehr zurückwerfen will. Frieden mit der Familie. Gerade wenn Kinder sich aus verschiedenen Familien streiten, es kann ja vorkommen, wie bei so einer Gemeindefreizeit, so müssen wir Frieden bewahren, auch mit unseren Kindern, mit den anderen Familien. Frieden mit den Arbeitskollegen, auch wenn der ständig immer auf unseren Parkplatz parkt, nur damit er nicht weit laufen muss. Jesus segnet uns selbst in der Bergpredigt und sagt dort, Matthäus 5, Vers 9, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes hat die Fähigkeit durch den Heiligen Geist gewirkt, mit Menschen in Frieden zu stehen, zu leben, ja den Frieden zu suchen, ein Friedensstifter zu sein. Und wie gesagt, natürlich nicht in der vollkommenen Weise, weil wir sind in dieser sündigen Welt, wir sind noch in dieser sündigen Natur des Fleisches. Doch wir müssen natürlich das Konzept des Friedens zu den Mitmenschen auch ganz verstehen, weil sonst können wir in ernsthafte Fehlinterpretationen kommen. Denn es gibt auch einen falschen Frieden. Christen denken, wir sollten Frieden haben mit jedem Menschen um jeden Preis. Doch Martin Luther sagt dazu, es gibt einen fleischlichen Frieden, einen Frieden des Fleisches, der nicht aus einer Veranlagung zu der Liebe zu den anderen Menschen, sondern aus der Veranlagung der Feigheit geboren wird. Ein Mensch, der Konflikte fürchtet und der aus der Einschüchterung Frieden schließt. Der fleischliche Frieden. Wir finden das zum Beispiel im Alten Testament. Dort sehen wir, dass es dort sogenannte Friedensstifter gab oder falsche Propheten, die zum Volk Gottes gesagt haben, zu Israel. Und dadurch haben sie das Volk verdorben. Sie haben gesagt, Friede, Friede. Und Jeremia beklagt es. Er sagt, sie sprechen Friede, Friede, wo kein Friede ist. Sie heilen, und so heilen diese Männer die Wunden der Tochter leichtsinnig. Jeremia 8, Vers 11. Doch der Apostel Paulus spricht nicht von einem leichtsinnigen Frieden oder einem leichtfertigen Frieden. Er spricht nicht von einem oberflächlichen Frieden, von einem Frieden um jeden Preis. Selbst Paulus zeigt es im Kontext des Galaterbriefs nicht, dass er Frieden um jeden Preis haben wollte. Er sagt uns in Galater 1, die Verse 9 bis 11, als sozusagen Zusammenfassung, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zu gefallen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Es ist eine rhetorische Frage. Er sucht nicht Menschen zu gefallen. Er redet nicht um Menschen zuliebe, sondern er redet die Wahrheit, um Gott zu gefallen. Und die Wahrheit des Evangeliums ist Paulus wichtig. Er selbst sagt es, dass er keinen der anderen Brüder, der Ehelehrer nachgegeben hat. Nicht ein Stück. Galater 2, die Verse 4 bis 5, sagt er zusammenfassend, Vers 5, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bleibt. Paulus ist die Wahrheit wichtiger als der Frieden. Und selbst in der Auseinandersetzung sagt uns oder gibt uns Paulus sein Bild im Galaterbrief, als er den Petrus konfrontiert. Im Galater 2, Vers 14 sagt er, als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, da sprach ich zu Petrus, vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu feiern? Warum sagt Paulus hier vor allem? Petrus hat natürlich Menschen mitgerissen, viele haben es gesehen, deswegen hat ihn Paulus auch damit konfrontiert. Aber er hat es im Frieden getan. Und wir dürfen als Christen nicht denken, dass wir sind keine Feinde, wenn wir den Menschen die Wahrheit sagen. Paulus gibt uns dazu ein Bild in Galater 4, Vers 16. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Oder selbst Jesus, er wird uns beschrieben als der Friedefürst. So nennt uns ihn die Bibel, hat sich mit den Geldwechseln im Tempel angelegt. Er hat die Tische umgeworfen und gesagt, was macht ihr aus Gottes Haus, aus dem Gebetshaus? Und dieser Friedefürst sagt selbst in Matthäus 10, Vers 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Natürlich war Jesus ein Friedensstifter und hat uns mit Gott versöhnt. Aber die Wahrheit war niemals der Preis, den er in Kauf genommen hat, um diesen Frieden zu bringen. Und deswegen bringt er eben das Schwert, die Wahrheit. Und Paulus selbst schreibt, wir haben es gelesen, in Römer 12, Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Das bedeutet nicht, wir müssen Frieden haben um jeden Preis. Nur solange es möglich ist für uns, wenn die Wahrheit nicht verändert wird, wenn die Wahrheit feststeht, wenn das Wort Gottes in Wahrheit gepredigt wird, solange ist Frieden möglich. Christus war nicht mit den Pharisäern in Frieden. Christus hatte keinen Frieden mit den Menschen, die ihn gekreuzigt haben. Doch Christus hatte eine friedliche Einstellung. Er hatte eine friedliche Haltung. Er war nicht im Krieg unterwegs. Er hat nicht mit dem Schwert mit anderen Menschen gekämpft oder gestritten. Wir sollen eine Einstellung des Friedens haben, den der Heilige Geist in uns wirkt. Er wirkt das, weil Jesus uns den Frieden gegeben hat. In Johannes 14, Vers 27 lesen wir, Johannes 14, Vers 27 sagt Jesus, Frieden hinterlasse ich euch. Mein Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und das ist auch die Grundlage unseres Friedens. Das ist auch das, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Christus hat uns seinen Frieden gegeben. Nicht den Frieden, wie die Welt den Frieden uns sagt. Friede, Friede, wo kein Friede ist. Sondern Christus gibt uns oder hat uns seinen Frieden gegeben. Und der Heilige Geist wirkt diesen Frieden in uns, auch zu den Mitmenschen. Lasst uns darüber nachdenken. Und ich möchte mit dem Gebet schließen.